Schöner denken.
Sergeant, fragen Sie die üblichen Verdächtigen.
Jetzt. Die üblichen Verdächtigen kommen aus Enemy und ich habe heute die schöne Aufgabe zu versuchen, das jetzt irgendwie zusammenzufassen, so ein bisschen. Also wir haben einen Juniorprofessor, der Geschichte lehrt, gespielt von Jake Gyllenhaal, der so ein bisschen unsicher und schwierig wirkt und die Musik ist schon ganz düster und das Ganze ist ein verstaubter Bernstein-Albtraum von der Atmosphäre von Anfang an, spielt in Toronto, also die düstere Seite von Toronto. Und er entdeckt in einem Film, dass es einen Schauspieler gibt, der genauso aussieht wie er. Und er trifft sich mit diesem Schauspieler, in Kontakt mit ihm auf und damit fängt an, alles außer Kontrolle zu geraten. Dass es um Kontrolle geht, kriegen wir am Anfang mit, weil es subtil der Text seiner ersten Vorlesung ist. Mehr will ich jetzt über den Inhalt nicht verraten, außer dass Spinnen in einer Art inszeniert werden, dass es mich extrem gegruselt hat. Aber da reden wir bestimmt gleich nochmal. Katharina, wie hat er dir gefallen?
Ja, ich mochte den. Aber das hängt natürlich damit zusammen, dass er wunderschön fotografiert ist, dass ich mit diesen entsättigten Farben ganz gut zurechtkam. Es ist unter Architekturaspekten ein wunderschöner Film. Und Jake Gyllenhaal, der eben diese beiden Hauptrollen spielt, ist in beiden sehr verschiedenen Rollen, obwohl die identisch aussehen, sind die von ihrer Körpersprache, diese beiden Männer, und von ihrem ganzen Wesen mit minimalen Mitteln doch sehr unterschiedlich von ihm gestaltet. Hat mich total überzeugt. Es ist ein großartiger Film. Was man vielleicht auch noch erwähnen muss, sind die jeweiligen Freundinnen der beiden Doppelgänger, die auch einen ganz guten Job machen, finde ich.
Das ist einmal Melanie Laurent, die wir ja von Tarantino kennen, als Kinobesitzerin. Sehr, sehr stark hier auch. Und eine rückend schöne Freundin des anderen Egos, die schwangere, den Schauspielernamen weiß ich nicht, die aber auch sehr, sehr beeindruckend ist.
Ganz berührend spielt, also wirklich eine ganz berührende Figur mit extrem wenig Text und ganz viel, ja, also die hat wenig zu sagen, aber viel zu spielen in dem Film.
Das hat macht viel sie, Augentext. Ne?
Macht sie ganz wunderbar. Mhm. Und auch die Beziehungen, es gibt dann so eine Art, das kann man vielleicht schon spoilern, es gibt so eine Art Überkreuzentwicklung dann. Und die Beziehung zwischen dem Geschichtsprofessor und ihr kriegt eine unglaubliche Tiefe, von der ich noch nicht genau weiß, wodurch die eigentlich entsteht.
Dass es zu einem irgendwie gearteten Tausch der Identitäten kommt, ist absolut zwangsläufig, sobald man das Doppelgängermotiv einmal gesehen hat. Das ist klar, das ist noch kein Spoiler. Bevor wir anfangen zu spoilern, über das Ende zu reden und über die schmutzigen Details. Hendrik, wie hat er dir gefallen?
Ich glaube, dem Film muss ich mich ungefähr aus so vielen Richtungen nähern, wie eine Spinne Beine hat. Ich fange mal an mit dem Äußerlichen. Der Film ist ja in diesen ganz dunklen, sehr, sehr schönen, aber unglaublich deprimierenden Farben gehalten. Also ich hätte beide Wohnungen als allererstes hell gestrichen. Es war fürchterlich. Ich fand, es hat einen extrem runtergezogen von der Atmosphäre. Es war offensichtlich extrem gut gemacht, sehr schön fotografiert, die Architektur, auch die Innenarchitektur. Also man hat handwerklich sehr, sehr genau gewusst, was man gemacht hat. Dem Film hat man auch genau angehört, wie er ausgesehen hat. Und man hat auch gesehen, wie er sich anhört, weil der Soundtrack und diese Farbgebung waren absolut 1:1.
Zwischen den Tönen höre ich hier ein Aber.
Das ganz große Aber ist, dass ich absolut nicht die leiseste Ahnung habe, ob ich diesen Film kapiert habe. Ich kann mir da jetzt spontan so 17 bis 18 Theorien zusammenlegen, wie das eventuell gemeint sein könnte. Nachdem ich im Abspann dann erst kapiert habe, dass das eine Romanvorlage hat von José Saramago, habe ich mir dann gedacht, okay, das ist ja oft bei Literaturverfilmungen so, dass man dann so in so eine Bildsprache geht und versucht, Metaphern zu verfilmen. Und das würde mir im Nachhinein, wenn ich so diese Gedanken verfolge, kann ich mir so das ein oder andere fantastische Element, das drin ist, ohne jetzt ins Detail zu gehen, kann ich mir das als eine Bildmetapher vorstellen. Was mich aber letzten Endes immer noch auf dem einen losen Spinnenbein hängen lässt, dass ich nicht wirklich weiß, ob ich den Film kapiert habe. Ich habe so zwischendrin natürlich so andere Filme und Literaturvorlagen mit Identitätstausch und Doppelgängermotiv, angefangen von zwei Fremde im Zug, da hatte ich so eine Assoziation, ist ja nicht Doppelgänger, aber es ist schon so eine Art Wechselspiel, das da stattfindet.
Naja, und wir kriegen das Hegel-Zitat noch an die Hand, ne?
Wir kriegen das Hegel-Zitat
an die Hand. Dass es alles zweimal gibt und dass das jeweils zweite einfach ein Klischee des ersten ist.
Richtig,
also insofern.
Also das ist jetzt genau der Schlüssel, den Katharina sagt. Und bevor wir das jetzt weiter erläutern, wird jetzt hier der Spoiler-Alarm gesetzt.
Wir unterbrechen diesen Podcast für einen wichtigen Hinweis. Die nachfolgenden Informationen enthüllen möglicherweise wesentliche Teile des Filminhalts oder verraten das Filmende.
Bing, genau. So, jetzt, das ist genau der Punkt. Soll ich sagen, was ich glaube, was es war, wie ich den Film verstanden habe? Es gibt eine Schlüsselrequisit. Am Anfang haben wir unseren Professor, der ein Foto raussucht.
Ja, genau das.
Ein durchgerissenes Foto. Und dieses Foto vergleicht er dann mit dem Gesicht dieses Schauspielers, den er entdeckt hat. So, später sehen wir in der Wohnung des Schauspielers dieses Foto mit der schwangeren Frau. So, meine Theorie ist folgende. Alles, was mit der schwangeren Frau zu tun hat, ist Vergangenheit. Alles, was mit der anderen Frau zu tun hat, ist Gegenwart. Und alles, was wir als jetzt mit dieser schwangeren Frau nochmal sehen, wo er hingeht und tauscht und sich in dieses Leben einbringt, das ist Fantasie, Albtraum. Und was wir erleben, wie der Schauspieler mit der Freundin in der Gegenwart sozusagen sich verhält, ist dann wahnsinniges Handeln. Und deswegen glaube ich, dass der Film aufhört mit dem Autounfall und wir sehen danach noch einen Teil des Albtraums. Und dass es ein Albtraum ist, wird durch die allerletzte Einstellung offenbart. Das ist so meine Theorie. Und ich glaube, da ist genau der Satz von Hegel und von Marx, dass nämlich alles zweimal passiert und wie Marx sagt, erst zum ersten Mal als Katastrophe, dann als Farce. Das ist genau der Schlüssel dafür. Und das Foto, das durchgerissene, ist der eine Hinweis, der es zusammenbringt.
Ist sicher eine mögliche Interpretationsweise. Ich glaube, dadurch, dass die Mutter des Geschichtsprofessors ja auch eine relativ breite Rolle einnimmt in dem Film, in dem sie am Anfang sozusagen kommentiert, wie er lebt, dieses karge, düstere Sein, in dem sie vehement abstreitet, dass es sozusagen ein Zwillingskind gibt.
Die spricht übrigens nie über
die Abwesenheit jeglicher Väter hat mich jetzt eher in die Richtung gelenkt, es gibt ein Kind, was weggegeben wurde nach der Geburt.
Das ist ja die
meine Theorie.
Das ist ja die falsche Fährte, in die er uns locken will. Sie spricht nie über eine Frau zum Beispiel. Alles, was sie sagt, passt zu einem Sohn, der mittlerweile durchgedreht ist, finde ich.
Warum dann der Satz über die Schauspielerei?
Sie spielt vielleicht auf diese Fantasie, ein Schauspieler sein zu wollen, an, weil er das schon geäußert hat und weil das dann erklärt, warum es dieses alter Ego eben als Schauspieler gibt und nicht als irgendwas. Dass er da auftritt und ist so der coole Motorradfahrer mit den Klamotten und dem Helm und so, das spricht ja auch dafür, dass das eine Wunschfantasie ist im Vergleich zu diesem schlurfigen Geschichtsprofessor, der möglicherweise die Realität ist.
Dazu passt aber nicht diese Geschichte mit dem Ehering. Also ich finde, dass dazu sind die zu sehr entwickelt, die zwei verschiedenen Persönlichkeiten, als dass das eine die Vergangenheit des anderen sein könnte.
Weißt du, diese Frau, die Freundin, die sich über diesen Eheringabdruck beschwert, die existiert nicht. Ja? Er baut diesen Unfall, weil er mit dieser Frau, die nicht neben ihm sitzt, streitet, weil da niemand ist. Das ist meine Theorie. Okay, aber da können wir uns jetzt streiten. Ja.
Also es ist wie immer, der Film ist aus und viele Fragen offen.
Er macht
das
wirklich.
Das spricht ja für den Film.
Ja. Also er bietet wirklich keine Auflösung. Wer einen Film mit Auflösung möchte, das ist definitiv nicht der Richtige. Auch wer Angst vor Spinnen hat. Wir müssen jetzt über die Spinnen reden, weil das ist eigentlich die totale Meisterleistung, wie geschickt Spinnen als was Unheimliches inszeniert werden. Nämlich nicht vordergründig, sondern das ist wirklich subtil. Die Spinnen tauchen einmal in der Stadtarchitektur auf, sie tauchen einmal im Gesicht einer an der Decke laufenden Frau auf. Das habe ich noch nie gesehen und das ist ein Bild, das ich definitiv leider aus diesem Film für den Rest meines Lebens mitnehmen werde.
Es taucht im Prolog auf?
Ja.
Dieser Club oder was das ist?
Ja. Dieser Prolog ist auch eine wunderbare Geschichte und ich glaube,
ja,
der ist auch...
Ja, und die Spinne, die wir überlebensgroß in Toronto sehen, die ist ganz klar bei Louis Bourgeois geklaut.
Und ein echter böser Schlusspunkt. Also da habe ich mir, da wollte ich ja noch rausrennen, ganz am Ende.
Das ist der Punkt, wo ich halt sage, okay, das ist ein Symbolismus, den kann ich jetzt so vor mich hinkauen, aber na, das ist noch so ein bisschen knorpelig in meinen Gedanken. Also das kann ich jetzt irgendwie noch nicht zuordnen. Er ist wirklich sehr schön gemacht, er ist reizvoll. Und insofern hast du recht, das macht den Film besser, dass er das jetzt nicht sofort alles in runterschluckbaren Häppchen serviert.
Also ich fand ihn auf jeden Fall total großartig. Es gab auch bestimmt einige im Kino, die von dem Ausbleiben einer klaren Auflösung sehr frustriert waren und die gedacht haben, sie nehmen diesen sehr ruhigen, sehr düsteren, sehr schwierigen Film hin, weil am Ende ihnen erklärt wird, warum sie sich dann den Hintern breit sitzen. Und das wird halt den Leuten entzogen. Ich fand das ein Geniestreich. Ich weiß nicht, ob es im Roman schon so ist. Ich fand es großartig. Besser kann man den Film, finde ich, nicht auflösen. Aber ich glaube, da waren viele im Kinosaal frustriert.
Weiß ich jetzt nicht. Also wir waren es ja auch nicht. Ich denke, was man bei dem Film vielleicht noch sagen muss, ist unbedingt im O-Ton gucken. Weil Herr Gehlenthal hat diese wunderbare Stimme. An der er übrigens sein alter Ego auch sofort und unmittelbar am Telefon erkennt.
Jetzt nochmal, wir sind ja hinter dem Spoiler-Alarm. Ja. Wofür steht die Spinne?
Ich habe nicht die leiseste Ahnung.
So als Motiv in der Kunst ist es immer eine Muttergeschichte. Mhm. Also um nochmal auf Louis Bourgeois zu kommen.
Ja, erklär's mir. Ich habe
nämlich
keine Ahnung.
Ihres Lebens damit verbracht hat, riesige, überlebensgroße Spinnenskulpturen zu bauen und überall in Städten auf großen Plätzen abzustellen, zuletzt in Hamburg, ganz wunderbar. Die hat damit sozusagen, mütterliches Besitz ergreifen, mütterliche Feindseligkeit und auch dieses kindervernichtende Moment, was Spinnen ja durchaus haben.
Großartig. Das passt ja dazu, dass meiner Meinung nach die Mutter in dem Film die einzig real existierende Frau ist.
Also mit euch ins Kino gehen heißt begreifen lernen.
Ja. Zu meiner Zwillingstheorie.
Ihr hört,
dass die Mutter die einzige ist, die weiß,
mache.
Was wirklich geschah.
So, ich verstehe. Also alle, die das jetzt hören, da bitten wir natürlich, dass ihr in den Kommentaren uns schreibt, was ihr glaubt, was am Ende tatsächlich die Auflösung ist und wofür die Spinne steht in den verschiedenen Ausprägungen. Ich fand es übrigens sehr, sehr tapfer von dem Vorführer hier im Mainzer Palatin, der nicht den Freigabecode für die englische Version hat. Und das war heute die letzte Aufführung von Enemy, also letzte Chance. Aber er hat es dann so lange irgendwelchen Hotlines hinterher telefoniert, bis er tatsächlich die Originalversion zeigen konnte. Gott sei
und
Dank.
Uns immer auf dem Laufenden gehalten, wie weit er in diesem Prozess fortgeschritten ist und ob wir das noch mit ihm gemeinsam abwarten wollen. Gott sei Dank haben wir es abgewartet.
Ja. Da vielen Dank nochmal dafür. Ja, wir vergeben für diesen sehr beeindruckenden, merkwürdigen Film, der auch so ein bisschen Frustrationstoleranz erfordert, Punkte. Hendrik fängt an.
Also dafür, dass ich ihn, wie gesagt, glaube, überhaupt nicht kapiert zu haben, hat er mir eigentlich verblüffend gut gefallen. Ich bin relativ sicher, dass ich ihn nicht nochmal sehen möchte, weil er mir einfach zu düster ist. Insofern siedle ich mich bei 6 an.
Ich bin mit 8 dabei.
Ich bin mit 9 dabei und ich würde ihn ganz, ganz, ganz gerne mit einem Psychoanalytiker nochmal gucken. Der Podcast steht natürlich unter Creative Commons und wenn ihr noch mehr Podcasts haben wollt, unter schöner-denken.de.